Deutschlandfunk Kultur Tacheles
mit Benedikt Kaninski. Hallo. Ende Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris. Für viele Sportlerinnen und Sportler ist es das größte Ziel ihrer Karriere. Und zu Olympischen Spielen gehört natürlich auch der Blick auf den Medaillenspiegel. Deutschland schneidet dabei immer schlechter ab, landete bei den letzten Spielen in Tokio nur auf dem 9. Rang. Der Deutsche Olympische Sportbund machte vor kurzem die klare Ansage, dass man wieder in die Top 5 wolle. Die Frage ist nur, wie? Und darüber spreche ich jetzt mit Johannes Herber. Er ist der Geschäftsführer des unabhängigen Athletenvereins Athleten Deutschland. Hallo.
Hallo.
Herr Herber, warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass die deutschen Athletinnen und Athleten Medaillen bei Olympischen Spielen holen?
Die einfache Antwort auf Ihre Frage wäre die, dass es wichtig ist, deutsche Medaillengewinnerinnen und Gewinner zu haben, weil sie dadurch zu Vorbildern werden für den Nachwuchs, weil sie vielleicht kollektive Freudengefühle in Deutschland auslösen und weil das eben wichtig für unser Land ist. Die etwas differenziertere Antwort lautet aber, dass ein exklusiver Fokus auf den Medaillenspiegel natürlich viel zu kurz greift, um die Leistung der Athletin tatsächlich zu bewerten und auch um zu verstehen, welche gesellschaftlichen Nutzen der Sport denn über diese Medaillen hinaus stiften kann. Natürlich sind da Erfolge bei Olympischen Spielen, übrigens auch World Games und Paralympischen Spielen, super wichtig. Aber allein den Wert des Sports und auch der Förderung darauf zu reduzieren, greift viel zu kurz. Und deswegen haben wir ja mit Athleten Deutschland auch, glaube ich, völlig zu Recht die Frage gestellt, warum machen wir das Ganze überhaupt? Welche Ziele gibt es denn noch, die man legitimerweise mit der Spitzensportförderung verfolgen sollte?
Viele Sportlerinnen und Sportler bemängeln in letzter Zeit, dass der Rückhalt in der Gesellschaft vielleicht so ein bisschen fehlt. Sport hat keine Wertigkeit mehr in Deutschland. Das ist ein Zitat von Frank Busemann zum Beispiel, Zehnkampf-Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Gehen Sie da mit?
Ich glaube schon, dass wir erkennen können, dass Sport eine sehr große Wertigkeit in Deutschland hat, die sich aber vorrangig eben auf große Sportarten wie den Fußball kapriziert. Und das Feedback, was wir von den Athletinnen und Athleten erhalten, kommt ja auch vor allem aus den Sportarten, die eben nicht so stark im Rampenlicht stehen, die eben wenig Aufmerksamkeit erfahren, die auch weniger die Gelegenheit haben, ihre Leistung dann zu monetarisieren. Und da entsteht dann doch ab und zu einfach der Eindruck, dass das, was sie leisten, und das ist ja verbunden mit einer sehr, sehr hohen Energie, einer Risikobereitschaft, einer großen Hingabe, dass das eben nicht so gewürdigt wird, weil was sie vielleicht dann auch hören aus ihrem Umfeld oder in Familien ist immer diese Frage, ja, wann machst du denn endlich mal was ordentliches, und dann müssen sie sich schon beinahe rechtfertigen dafür, dass sie Spitzensport betreiben. Und auf der anderen Seite wollen wir aber, dass sie Medaillen gewinnen, dass sie zu den Top 3 in der Welt gehören. Und das heißt also, wir müssen ihnen auch die entsprechenden Bedingungen zur Verfügung stellen, dass sie das tun können. Und das hat natürlich dann wiederum mit Wertschätzung zu tun, wenn wir sie eben entsprechend absichern, wenn wir ihnen eine finanzielle Grundlage und die Rahmenbedingungen für den Erfolg zur Verfügung stellen.
Wir sprechen ja über Rückhalt, und Rückhalt bedeutet ja auch irgendwo Förderung vielleicht auch. Wir sprechen natürlich nicht nur jetzt über den gesellschaftlichen Aspekt, sondern dann tatsächlich auch über das Handfeste, über die Spitzensportförderung, die Sie gerade schon angesprochen haben. Da sind wir direkt beim Thema. Aktuelle Förderung, das heißt im Moment der Spitzensport, da reden wir ungefähr über 300 Millionen Euro pro Jahr, die ausgegeben werden für den Spitzensport. Das Bundesinnenministerium gibt die Gelder nach einem System mit dem Namen POTAS. Potenzialanalysesystem ist das Ganze. Welche Sportart hat da das größte Potenzial? Das ist die Frage, die sich gestellt wird, eben auf olympische Medaillen. Und danach werden dann eben die Gelder vergeben, nach Standings sozusagen. Das Ganze wird einsortiert, die Verbände, und dann das Geld ausgegeben. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit der Bundespolizei oder Bundeswehr, dort zu arbeiten, als Sportlerin oder Sportler diese Karriere sozusagen zu gehen oder privat über die Deutsche Sporthilfe mitfinanziert zu werden. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Nicht jeder kennt jetzt auch den Alltag eines Spitzensportlers oder einer Spitzensportlerin. Warum braucht es überhaupt Förderung für diese Athleten? Wie kann man das vielleicht greifbar machen?
Ja, Athletinnen und Athleten brauchen die Förderung dringend, um Höchstleistungen zu erbringen. Die Erwartung, die wir an sie stellen, ist ja, dass sie, Sie haben es am Anfang gesagt, Medaillen gewinnen. Sie sollen in die Top 5, sie sollen eigentlich in die Top 3 der Welt. Das heißt, wenn sie das erreichen sollen, brauchen sie vor allem erstmal sehr gute Rahmenbedingungen. Diese kriegen sie über die Förderung, über den Kaderstatus, an Olympiastützpunkten zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Unterstützungsleistungen. Die erhalten sie aber auch über Verbände in Form von Trainern, in Form von Trainingslagern. Das alles wird über den Bund gefördert. Das ist ein Aspekt der Förderung. Aber natürlich ist die Sicherung der Lebensgrundlage, der materiellen Lebensgrundlage sowie der sozialen Absicherung auch ganz entscheidend für die Athletinnen und Athleten. Denn stellen Sie sich vor, Sie sollen einen Job machen, der Sie wirklich in die Weltspitze bringen soll. Sie sollen eine der Top 3 Athletinnen und Athleten sein in Ihrer jeweiligen Sportart. Und dann erhalten Sie wenige 100 Euro oder Sie haben auch sehr hohe Ausgaben für Ihren Sport. Das ist aus unserer Sicht nicht vertretbar. Es ist auch nicht vertretbar, dass Dinge wie Krankenversicherung, Schutz bei Berufsunfähigkeit, bei Unfall nicht verpflichtend geregelt ist. Und das sind Aspekte, die wir jetzt auch im neuen Sportfördergesetz fordern.
Viele Fragezeichen also. Welche Defizite gibt es denn aus Ihrer Sicht im aktuellen System? Sie haben ein paar Aspekte ja schon angesprochen, aber grundsätzlich vielleicht mal gesehen. Wir sprechen ja gleich auch darüber, wie das Ganze vielleicht verändert oder vielleicht auch verbessert werden soll. Welche Grundprobleme sehen Sie in der aktuellen Lage der Spitzensportförderung?
Na, ein Ziel dieser Förderung ist ja auch vor allem, Planungssicherheit für die Verbände zu schaffen, Bürokratieabbau für die Verbände zu schaffen und Flexibilisierung für die Verbände zu schaffen. Also die Theorie des Wandels dahinter ist, es gibt im Moment viel zu viele Akteure, die mitreden bei der Förderung und man möchte deshalb eine Leistungssportagentur errichten, die die Förderung und die Steuerung des Spitzensports aus einer Hand macht. Und aktuell, also wenn wir eben uns die Defizite ansehen, haben wir einfach zu viele Akteure in diesem System, die teilautonom sind, die eigene Entscheidungen treffen können und deswegen braucht es eben einen zentralen Akteur. Wir halten das für richtig. Wir glauben aber auf der anderen Seite auch, dass wenn wir mehr Flexibilisierung erlauben, dass es eben auch bestimmte Schutzvorkehrungen geben muss. Das heißt, dass Athletinnen und Athleten auch entsprechend geschützt werden, zum Beispiel vor Gewalt und Missbrauch, vor Fehlverhalten, vor Fehlentscheidungen, dass es Möglichkeiten zur Konfliktlösung gibt zwischen Athletinnen und Athleten und Verbänden. Und das sind alles Dinge, die in dieser Reform adressiert werden sollen.
Kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Vielleicht bleiben wir erstmal bei den Akteurinnen und Akteuren, die jetzt gerade mitspielen sozusagen. Und da ist man natürlich relativ schnell bei der Rolle des Deutschen Olympischen Sportbunds auch, der ja mit dabei ist sozusagen, wenn es um die Förderung geht. Welche Rolle spielt der DOSB aus Ihrer Sicht aktuell?
Der DOSB ist ja der Dachverband für alle Spitzenverbände und ist deren Vertreter. Er steckt im jetzigen Modell aber auch noch in der Fördersystematik drin. Das heißt, er spielt auch eine Rolle bei der Vergabe der Förderung. Ein Aspekt dieser Reform ist eben, dass der DOSB aus dieser Rolle herausgeht. Wir halten das auch für richtig. Es ist nicht gut, dass eine Dachorganisation, deren Personal von den Mitgliedern bestimmt wird, dann über deren Förderung mitentscheidet. Deshalb ist es gut, dass es diese Agentur geben soll und dort dann unabhängig darüber entschieden wird, wie gefördert wird.
Bisher war ja die Verantwortung des Bundes für den Spitzensport noch nie in dem Sinne gesetzlich festgeschrieben. Wir haben das gerade angesprochen. Sportfördergesetz ist da der Knackpunkt sozusagen oder das neue Thema. Mit jeder Bundesregierung gab es neue Verhandlungen über die Höhe der Voraussetzungen und relativ viel Zeit, die da auch wahrscheinlich verloren gegangen ist für sportliche Leistung vielleicht auch. Und jetzt gibt es einen aktuellen Referentenentwurf, der am 1. März veröffentlicht wurde. Und da soll die Spitzensportförderung eben neu organisiert werden. Darin steht unter anderem, unter dem Namen Sportagentur wird eine rechtsfähige Stiftung gegründet. Die Aufgaben unter anderem Verbands- und Athletenförderung, Förderung von Stützpunkten, an denen eben auch trainiert wird. Und der Knackpunkt, worüber im Moment oder in den letzten Wochen viel diskutiert wurde, war eben die Besetzung dieser Sportagentur. 18 Sitze soll es darin geben laut diesem Entwurf, 4 davon für das Bundesinnenministerium, 5 für den Bundestag und die weiteren 9 aus dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und das Potenzialanalysesystem, von dem wir gesprochen haben vorhin, soll eben in diese Sportagentur überführt werden bzw. darin aufgehen. Der Entwurf hat jetzt für viel Wirbel gesorgt in den letzten Wochen, vor allen Dingen zwischen dem Bundesinnenministerium und dem DOSB. Welche Probleme sehen Sie denn konkret in dem Referentenentwurf?
Ja, der Referentenentwurf war ein erster Aufschlag, das BMI, um eben genau auch das abzubilden, worüber wir gerade gesprochen haben, die Errichtung der Agentur, die Flexibilisierung für die Verbände, die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Aus unserer Sicht gibt es eigentlich drei Punkte, die wir für die Athletinnen und Athleten adressieren wollen. Das ist einmal deren soziale Absicherung, die ist sogar im Gesetz erwähnt, aber nur mit einer Kann-Vorschrift. Da wünschen wir uns einfach, dass dort verbindliche Ansprüche für die Athletinnen und Athleten verankert werden. Der zweite Punkt ist die Vertretung im aktuellen Entwurf. Sie haben gerade die Besetzung des Stiftungsrats vorgelesen. Entsendet der Deutsche Olympische Sportbund die Vertreter aus dem Sport, also ein Entsendungsrecht. Die Athletenvertretung ist darin genannt. Wir finden das aber nicht richtig. Wir sind eine eigenständige Athletenvertretung. Athleten Deutschland ist unabhängig und unser Präsidium wird von Athletinnen und Athleten gewählt. Und wir möchten auch, dass im Gesetz verankert wird, dass eben die Athleten selber darüber bestimmen können, wer diesen Platz kriegt. Wir glauben, dass die Vertretung der Athletinnen und Athleten in dieser Agentur essentiell ist, denn die Interessen von Verbänden und Athleten decken sich nicht immer zwangsläufig. Und und wir beharren einfach auf dieses Recht auf Selbstbestimmung. Und der dritte Punkt, bei dem wir uns gerne Verbesserungen im Gesetz wünschen, ist der Schutz der Athletinnen und Athleten. Wir wollen, dass dort verbindlich über Fördervoraussetzungen verankert wird, dass Verbände Sorgfaltspflichten, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten erfüllen müssen. Denn der Schutz der Athletinnen und Athleten und auch aller anderen im Sport sollte die Basis des ganzen Wirkens sein.
Deutschlandfunk Kultur, ich spreche Tacheles mit Johannes Herber von der Athletenvertretung Athleten Deutschland über die deutsche Spitzensportförderung. Und wir kommen jetzt zur anderen Seite sozusagen. Der DOSB sagt, mit diesem Entwurf, den wir gerade angesprochen haben, gibt es eine Verschlechterung oder droht eine Verschlechterung des Status quo und spricht unter anderem über mehr Bürokratie, die es geben könnte. Herr Herber, hat der DOSB damit einen Punkt?
Die große Hoffnung, die der DOSB mit diesem Gesetz verbindet, ist eben diese Entbürokratisierung, die Verwaltungsvereinfachung und die Flexibilisierung für die Verbände. Es gibt einiges, was im Gesetz darauf hindeutet, dass das geschehen könnte. Dem DOSB ist das aber zu unverbindlich. Also es existiert aktuell noch ein Delta zwischen dem, was der DOSB sich wünscht und was er auch sagt, was rechtlich möglich ist, nämlich auch Ausnahmen von der Bundeshaushaltsordnung, also Ausnahmen auch vom Zuwendungsrecht. Und das BMI hält dagegen, was aus einer gewissen Sicht auch verständlich ist, denn als maßgeblicher Förderer und Geldgeber ist natürlich die Frage, wie viel Kontrolle müssen sie behalten. Wir wünschen uns aus Athletensicht, wir wünschen uns auch, dass Verbände flexibel agieren können, dass sie nicht zu stark mit Bürokratie belastet werden. Und wir brauchen da aber auch einfach belastbare und rechtssichere Vorschläge, um uns da selber ein Urteil bilden zu können. Und da sehen wir auch den DOSB in der Bringschuld zu zeigen, dass diese Änderungen, die er sich wünscht, auch tatsächlich möglich sind.
Der DOSB geht ja auch noch ein bisschen weiter, sagt zum Beispiel, die Sportagentur könnte Entscheidungen treffen, die nicht aus sportfachlicher Praxis getroffen werden. Ist das tatsächlich eine Gefahr, dass in dieser Sportagentur Personen sitzen, die, wenn man es jetzt mal überspitzt sagen möchte, vielleicht keine Ahnung in dem Sinne haben oder von der Spitzensportförderung ja nicht in der Kompetenz entscheiden können darüber, die man sich wünschen würde?
Ja, diese Aussage des DOSB stützt sich auf die Tatsache, dass in dem aktuellen Entwurf der Stiftungsrat, in dem am Ende die Politik die Mehrheit hat und auch ein Vetorecht, dass dieser halt weitreichende Kompetenzen hat und dass der Sportfachbeirat, in dem eigentlich auch sportliche oder eben wie der Name sagt, sportfachliche Themen verhandelt werden sollen, dass dessen Kompetenzen gar nicht ausbuchstabiert sind. Das soll erst nachgelagert über eine Satzung geregelt werden. Und das heißt, in dem aktuellen Entwurf sieht man schon auf jeden Fall ein Übergewicht der Politik und man kann auch nicht genau erkennen, wie der Vorstand eigentlich wirklich unabhängig und frei handeln soll, wenn er zwei Räte um sich herum hat, die ihn gegebenenfalls einengen und auch im schlimmsten Fall mit unterschiedlichen Meinungen blockieren. Aus unserer Sicht ist das Ganze ein Geburtsfehler gewesen, denn man hat sich bei dem Design dieser Governance der Agentur einfach an politischen Mehrheiten orientiert und man hat sich nicht mal hingesetzt und hat gesagt, was sind eigentlich die Aufgaben, die diese Agentur erfüllen soll, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in diesem Stiftungsrat dafür, dann wäre man schnell auch dabei gewesen, dass man andere Akteure mit hineingenommen hätte, nämlich nicht nur Bund, Länder und den DUSB, sondern auch die Athletinnen und Athleten, die Trainerinnen und Trainer, vielleicht auch die Deutsche Sporthilfe, die da als maßgeblicher Athletenförderer in Deutschland fehlt. Und man hätte ein anderes Modell gewählt. Es ist auch wirklich fraglich, ob man zwei Räte braucht, die dann einen Vorstand kontrollieren, der ja eigentlich frei agieren soll. Wir haben schon erlebt, auch in der Vergangenheit, dass zum Beispiel, wenn es um Stützpunktsystem ging, dass dort nicht immer die besten Entscheidungen für den Sport getroffen worden sind, sondern auch natürlich politisch motivierte Entscheidungen, wenn es zum Beispiel darum ging, einen Bundesstützpunkt in einem bestimmten Bundesland zu erhalten, weil dort vielleicht gerade, weil es dort um einen Wahlkampf gab oder weil es dort irgendwie um politische Mehrheiten ging und es opportun war, diesen Standort offen zu halten. Also man kann schon sagen, dass ein zu hoher Einfluss der Politik auf den Sport sicherlich nicht wünschenswert ist.
Auf der anderen Seite geht es ja auch um Steuergelder, ne? Das ist ja schon Geld, wo jetzt im Prinzip die Politik zu legitimiert ist, darüber auch zu entscheiden.
Absolut. Ich glaube, das haben auch alle Beteiligten verstanden, dass es dort eine Kontrollfunktion geben muss. Die Frage ist eben tatsächlich, wie kann man jetzt, und der Prozess ist da aus meiner Sicht schon sehr weit fortgeschritten, aber wie kann man eben dafür sorgen, dass es da eine gute Balance zwischen diesen beiden Polen, die ja auch gar nicht notwendigerweise gegeneinander stehen müssen, weil sie eigentlich dieselben Ziele verfolgen sollten, nämlich den Sport in Deutschland erfolgreicher zu machen, wie man da eine gute Balance erzielen kann. Aber ich sage es nochmal, wichtig für uns ist einfach, dass dieser Vorstand wirklich frei entscheiden kann, dass er nicht zu sehr eingeengt ist, weder von den Interessen der Verbände noch von den Partikularinteressen, dann, die eventuell aus der Politik an ihn herangetragen werden können.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der DUSB sich ja sozusagen damit einverstanden erklärt, aus der aktuellen Position, die sie im jetzigen System haben, ein wenig rauszutreten und da Macht vielleicht auch abzugeben. Jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie, ob der Äußerungen zum Beispiel, die sie getätigt haben, ja um ihre Machtposition trotzdem ein wenig bangen. Also wie schätzen Sie das ein, dass sie im Endeffekt, dass der DUSB Kompetenzen gleichzeitig abgibt und auf der anderen Seite ja trotzdem noch mitreden möchte?
Ich nehme dem DUSB ab, dass das tatsächlich beabsichtigt ist, dort auch Verantwortung genuin abzutreten. Sonst hätte man sich gar nicht auf dieses ganze Projekt eingelassen. Wir haben über diese Doppelfunktion in der Förderung gesprochen. Es ist absolut richtig, dass der DUSB da rausgeht. Er hat auch gezeigt, dass er, weil er eben auch keine zwingenden Hebel hat, um Druck auf die eigenen Verbände auszuüben, nicht der richtige Akteur ist, um den Sport in Deutschland zu steuern. Ich glaube, das ist allgemein anerkannt, auch vom DUSB. Und der DUSB kämpft aber natürlich jetzt darum, dass natürlich auch der Einfluss des Sports in der Agentur erhalten bleibt. Ich glaube, das ist legitim und hat jetzt nichts mit einem großen Machtkampf zu tun, sondern es geht dem DUSB auch tatsächlich darum, dass diese Agentur eben die besten Entscheidungen treffen kann.
Wir haben ein komplexes System, was wir jetzt gerade schon relativ deutlich gemacht haben und was nicht so einfach nachzuvollziehen ist, aber wir versuchen das Ganze natürlich zu ordnen. Und dabei ist der Punkt Unabhängigkeit, den Sie gerade angesprochen haben, vielleicht auch wichtig. Was wollen Sie denn im Endeffekt für einen Sport oder für eine Spitzensportförderung haben? Ich sag mal ganz überspitzt gesagt, also Olaf Scholz soll nicht entscheiden, wie viel Geld der Spitzensport bekommt und trotzdem wollen Sie eben Steuergelder. Das ist ja das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Wie unabhängig geht das denn überhaupt von der Politik? Man kann ja schlecht sagen, wir setzen jetzt die Sportagentur auf und setzen da Leute rein, die weder was mit der Politik noch mit dem organisierten Sport zu tun haben, oder?
Es wird sicherlich schwierig sein, Personal zu finden, das vorher gar keinen Kontakt weder zur Sportpolitik noch zum organisierten Sport hatte. Nichtsdestotrotz, also das ist tatsächlich die Kunst, diese Agentur so arbeiten zu lassen, dass eben dieser Vorstand, die Menschen, die dort arbeiten, wirklich basierend auf den Potenzialeinschätzungen, die sie über Putters bekommen, aber natürlich auch aus den sportfachlichen Einschätzungen der Verbände, aus den Rückmeldungen, die sie von den Athletinnen und Athleten bekommen, dass sie dort die besten Förderentscheidungen treffen können. Das wird auch nur funktionieren, wenn es gute Zielvorgaben gibt. Und diese Zielvorgaben, die müssen natürlich dann in diesem Stiftungsrat zwischen Sport und Politik und den Beteiligten und aus meiner Sicht auch den Athletinnen und Athleten ausgehandelt werden.
Jetzt haben wir diese Situation der letzten Wochen, unter anderem die Äußerungen vom Deutschen Olympischen Sportbund und vom Bundesinnenministerium, die sich da nicht so einig zu sein scheinen. Sie sitzen oder saßen ja auch in den Gesprächen mit dabei zwischen den beiden Vertreterinnen und Vertretern sozusagen und haben das miterlebt. Wie ist denn da die Stimmung?
Der Prozess geht jetzt schon über ein Jahr. Das war ein langer Arbeitsgruppenprozess mit vier großen Arbeitsgruppen und vielen Unterarbeitsgruppen. Und ich muss ehrlich sagen, dass die Stimmung in diesem Prozess eigentlich sehr gut war über die größte Zeit. Denn da war eine gewisse Aufbruchstimmung da. Es war, glaube ich, von allen das geteilte Ziel, jetzt mit dieser Reform, es gab ja schon 2016 eine Reform, aber mit dieser Reform tatsächlich einmal ins Schwarze zu treffen und auch den Wunsch, dass die Ideen, die dort aufgebracht wurden, auch tatsächlich umzusetzen. Es hat sich aber natürlich dann abgezeichnet, als es ans Eingemachte ging, nämlich eben um die Agentur, um dort, um die Verteilung der Verantwortlichkeiten und der Stimmen, dass dann dieser Prozess etwas zerfaserte. Und wir waren dann tatsächlich auch von den entscheidenden Gesprächen ausgeschlossen. Also Athletinnen und Athleten, Athleten Deutschland war jetzt nur auf Arbeitsebene in den AGs vertreten. Wie es da tatsächlich in den Entscheidungsräumen zuging, kann ich, weil ich nicht dabei war, nicht kommentieren. Was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass durch diese heftige Reaktion und den großen Unmut auch des DOSB über diesen Referentenentwurf natürlich die Stimmung angespannter geworden ist. Die Stimmung ist aufgeheizter und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch heftig diskutiert wird, auch in der Öffentlichkeit.
Vielleicht können wir diesen Punkt an der Stelle ein wenig abschließen, auch mit dem Hintergrund, dass wir sowohl das Bundesinnenministerium als auch den Deutschen Olympischen Sportbund ebenfalls um ein Statement zur aktuellen Diskussion gebeten haben. Und beide Seiten berufen sich darauf, dass sie jetzt wieder in die Gespräche eintreten wollen und zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Statements sozusagen abgeben wollen und nicht mehr übereinander, sondern miteinander sprechen möchten. Das vielleicht als Randnotiz dazu noch. Wir schauen jetzt vielleicht aber nochmal eher genauer auf die Athletinnen und Athleten und die Vorzüge, die dieses Sportfördergesetz eben mit sich bringen könnte. Herr Herber, was würde das Gesetz denn in seiner jetzigen Form konkret für die Athletinnen und Athleten bedeuten? Oder ist es am Ende einfach nur, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen? Und es ändert sich eigentlich auf der Ebene dann tatsächlich gar nicht so viel. Wie schätzen Sie das ein?
Es gibt in diesem Gesetz einen Paragraphen zur Athletenförderung. Da sind vier Punkte genannt. Einmal die Sicherung der Lebensgrundlage, also Förderung zur Sicherung der Lebensgrundlage, eine Förderung zur sozialen Absicherung, Förderung für individuelle Bedarfe und Förderung auch für die duale Karriere. Das sind alles Aspekte, die gibt es schon in unterschiedlichster Ausprägung und in diesem Gesetz ist auch nur eine Kann-Formulierung. Und das heißt, das würde nicht so viel Neues für die Athletinnen und Athleten tatsächlich zutage fördern. Und deswegen wünschen wir uns eben diese größere Verbindlichkeit. Wir wünschen uns tatsächlich, dass aus diesem Gesetz dann Ansprüche erwachsen, dass Athletinnen und Athleten das auch einfordern können und dass vor allem auch im Bereich der sozialen Absicherung das einmal ausformuliert wird, was es eben bedeutet. Athletinnen und Athleten haben sehr kurze Karrieren, die sind mit starken, hohen Risiken behaftet, was Verletzungen angeht, was Berufsunfähigkeit angeht. Sie verdienen nicht viel Geld, sie können nichts zurücklegen. Und das heißt, dass da einfach gewisse Schutzlücken bestehen, zum Beispiel auch was für Mütter oder Eltern angeht, dass sie gewisse Schutzfristen gewährt bekommen. Im Bereich des Kaderausschlusses, das geht manchmal von heute auf morgen, da geht mit dem Verlust des Kaderplatzes dann die ganze Förderung, vielleicht auch eine Sportförderstelle geht dieser Verlust einher. Und da wünschen wir uns einfach Abfederung dieser Risiken, und zwar verbindlich.
Schauen wir mit dem Blick vielleicht nochmal in die Zukunft. Glauben Sie daran, dass das Sportfördergesetz tatsächlich in diesem Jahr noch in Kraft treten könnte?
Ich würde mir wünschen, dass es kommt, weil ich glaube, wir brauchen frische Impulse. Ich glaube, es wäre gut, wenn auch die Leistungssportagentur eben diese Grundlage im Gesetz erhält, um dann auch errichtet zu werden. Denn ich habe schon das Gefühl, viele warten jetzt darauf. Es ist so ein bisschen ein Führungsvakuum entstanden. Der DOSB will sich ja eigentlich rausziehen aus dieser Rolle. Das BMI nimmt sie nicht wirklich ein, soll sie auch gar nicht einnehmen, ist auch, was die sportfachlichen Kompetenzen angeht, gar nicht wirklich in der Lage, das zu tun. Das heißt, wir haben da ein Vakuum. Das heißt eigentlich, wir brauchen das Gesetz, und wir müssen mit der Idee dieser Agentur voranschreiten. Ich sehe aber einfach noch viele ungeklärte Punkte und hoffe auch, dass wir bald wieder in einem Prozess sind, gemeinsam mit den Akteuren, um nochmal um das über die Eckpunkte dieses Gesetzes und dann auch die Ausgestaltung der Agentur zu reden. Wichtig, wie gesagt, ist uns dabei, dass die Athletinnen und Athleten da ein gewichtiges Wort mitreden können.
Der aktuelle Zeitplan steht ja zumindest schon mal fest. Also bis Sommer 2024 soll der Entwurf beim Bundeskabinett dann vorliegen und im Herbst gegebenenfalls verabschiedet werden. Wie gesagt, wir machen mal ein kleines Fragezeichen dahinter, ob das dann tatsächlich auch so kommen wird. Schauen aber nochmal auf die Grundproblematik beziehungsweise auf das Grundziel sozusagen bei Olympischen Spielen, mehr Medaillen wieder zu holen. Und da vielleicht nochmal die Frage, hilft da nur Geld, also Geld for Gold sozusagen, wenn man es mal ein bisschen überspitzen möchte? Oder was braucht es da vielleicht noch, damit unsere Athletinnen und Athleten erfolgreicher werden?
Es sind in den letzten 10 Jahren, glaube ich, mehr als doppelt so viel Millionen in den Spitzensport geflossen als in den Jahren zuvor. Also der Haushalt für den Sport hat sich nahezu verdoppelt. Die Ergebnisse haben das nicht reflektiert. Deswegen ist Geld nicht alles, aber Geld hilft natürlich. Und ich glaube, deswegen ist auch ein weiteres Investment in den Spitzensport notwendig. Es ist natürlich wichtig, dass es eben mit diesen nötigen Reformen, dass es komplementiert wird. Das heißt, dass die Gelder auch dort hingelangen, wo sie am effektivsten dann auch Resultate zutage fördern. Wir wissen, dass es sehr große Herausforderungen gibt bei der Steuerung dieses Systems. Und es ist auch nicht gesagt, dass die Agentur das Allheilmittel ist. Wir brauchen Verbände, die sehr kompetent und gut entscheiden können. Das bedeutet, dass sie gutes Personal auch benötigen. Das sind auch aktuell große Herausforderungen für die Verbände selber. Und deshalb müssen wir eben auch mit diesen großen Herausforderungen im Bereich der Steuerung und im Bereich des Personals und der Verbände müssen wir vor allem auch die kleinste Einheit im System stärken. Das sind die Athletinnen und Athleten und das sind ihre Trainerinnen und Trainer. Über die haben wir bisher noch wenig gesprochen, aber die sind natürlich auch sehr zentral für den Erfolg der Athletinnen und Athleten. Die bilden eine Einheit, und deswegen ist es uns eben ein Anliegen, dass faire Arbeitsbedingungen gelten für die Trainer, was Gehälter betrifft, was ihre Rahmenbedingungen betrifft, genauso wie für die Athletinnen und Athleten.
Auch wenn das Sportfördergesetz jetzt vielleicht nicht der ganz große Wurf, die ganz große Neuentwicklung wird bei der Förderung und nicht alles auf den Prüfstand gestellt wird, wann, glauben Sie denn, wird Deutschland wieder erfolgreicher bei den Olympischen Spielen?
Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich würde gar nicht ausschließen, dass wir auch schon in Paris einige Überraschungserfolge sammeln können. Wir haben ganz kurz den nicht-olympischen Sport angerissen. Da hat Deutschland bei den World Games. Insofern, ich sehe gar nicht so schwarz für den deutschen Sport. Aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass die großen Veränderungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, Sportfördergesetz, Errichtung einer Agentur, vielleicht Änderungen im Stützpunktsystem, Flexibilisierung der Verbandsförderung, dass das alles sehr große Stellschrauben sind, die wahrscheinlich Jahre brauchen, um sich tatsächlich dann im Alltag der Athletinnen und Athleten zu materialisieren. Und deshalb, ich sage es nochmal, ist uns eben so wichtig, dass neben diesen Strukturanpassungen eben auch die Menschen im System direkt gefördert werden, direkt gestärkt, eben über die soziale Absicherung, über ihr Wohlergehen, über ihren Schutz.
Optimismus von Johannes Herber, Geschäftsführer bei der Athletenvertretung Athleten Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.